Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, doch seine Schrecken und Folgen sind im ganzen Land spürbar. Nicht zuletzt durch eine neu gezogene Linie, die Ost und West voneinander trennt. Wir sind an Zonengrenzen, die nicht passiert werden dürfen. Doch es ist das Leben, das Menschen zu gefährlichen Handlungen treibt. Familien, Freunde, Hab und Gut, das auf der anderen Seite dieser Grenze liegt. Und es gibt Menschen, die die Schleichwege kennen und sich dafür gut bezahlen lassen. Unter ihnen sind viele, die das Leben nicht schätzen. Sie rauben, sie vergewaltigen und töten. Und es gibt einen Mann, der alles drei aus seiner Sicht perfekt beherrscht. Rudolf Leil. Er wird sich zum besten Todmacher Deutschlands erklären. Willkommen beim Mord vor Ort. Willkommen im Harz.
Das ist jetzt das Kontrastprogramm zu Berlin aus Staffel 2.
Aber schön, direkt am Waldrand.
Ja, dafür mussten wir auch erstmal diese Bergstraße hier hochwandern. Und so viel sei schon mal gesagt, wir werden in dieser Staffel, ja, das ein oder andere Mal wandern.
Ja, und damit herzlich willkommen zu Staffel 3 von Mord vor Ort. Was passiert in diesem Podcast? Kerstin und ich, Tobias, erzählen euch die echte Geschichte rund um den Serienmörder Rudolf Pleil. Und dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und versuchen, die Atmosphäre zu euch nach Hause zu bringen.
Wichtig ist uns, das, was damals passiert ist, ja, genau so zu erzählen, wie es wirklich war. Und das ist manchmal hart. Deshalb findet ihr alle Triggerwarnungen in den Shownotes.
In dieser und den nächsten Folgen schauen wir auf die Nachkriegszeit und genauer auf die Grenze zwischen sowjetischer und englischer Besatzungszone. Wie war das Leben hier? Nach einem schrecklichen Krieg und mit einer ungewissen Zukunft. Und wer war der Mann, der von sich behauptete, der beste Todmacher Deutschlands zu sein?
Und, das war ihm wichtig, er bestand darauf, eine Person mehr umgebracht zu haben als Fritz Hamann aus Hannover.
Uns interessiert aber vor allem auch, welche Geschichten brachten seine Opfer an die innerdeutsche Grenze? Und wir sind jetzt gerade an einer heutigen, Gott sei Dank nicht mehr gefährlichen Grenze. Wir sind in Sorge. Das liegt mitten im Dreiländereck zwischen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.
Genauer gesagt sind wir die Hohe Harzstraße in Sorge hochgelaufen. Es ist jetzt nicht ganz klar, aber eine Quelle sagt, dass Rudolf Pleil in genau dieser Straße für einige Zeit gewohnt haben soll.
Und bevor wir euch erzählen, wie es hier heute aussieht, gehen wir direkt rein in das, was vor ungefähr 80 Jahren hier passiert ist. Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Wälder im Harz. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Es ist April 1947. Der Kaufmann Hermann Bennen ist auf dem Weg von Hamburg in die Gemeinde Walkenried im Südharz. Das ist nicht sein Endziel. Er will weiter in die sowjetische Zone, wahrscheinlich um ein paar Geschäfte zu erledigen. Im Zug trifft er den 22-jährigen Rudolf Pleil, der nach eigenen Aussagen ebenfalls einige Besorgungen gemacht hat, vermutlich am Schwarzmarkt, um an Alkohol zu kommen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Rudolf Pleil bereits betrunken ist, als er Hermann Bennen begegnet. Sie unterhalten sich und Pleil bietet dem Kaufmann an, ihn in die sowjetische Besatzungszone zu bringen. Vorbei an der Grenzpolizei und ohne den lästigen Papierkram, der oft Wochen dauern kann. Er kenne die Gegend und die Wälder wie seine Westentasche und habe schon viele Menschen von West nach Ost und andersrum geschleust. Natürlich gegen eine gewisse Bezahlung. Hermann Bennen willigt ein. Beide steigen gemeinsam in Walkenried aus und laufen etwa 1,5 Stunden zu Fuß weiter in das benachbarte Dorf Zorge. Dort machen sie einen kurzen Abstecher in Pleils Wohnung. Er verstaut seine Fracht aus Hamburg und steckt unbemerkt ein Beil in seinen Rucksack. Draußen ist es dunkel geworden, als Pleil und Bennen sich wieder aufmachen. In den Wald, weiter Richtung sowjetische Zone.
Doch warum geht der Kaufmann überhaupt mit Pleil los? Warum geht er nicht über die befestigte Straße und wählt lieber den unbequemen Weg quer durch den Wald im Mittelgebirge? Dazu müssen wir die Zeit etwa 2 Jahre zurückdrehen. Am 8. Mai 1945 kapituliert der NS-Staat. Adolf Hitler hatte sich eine Woche zuvor das Leben genommen. Damit ist der Krieg in Europa zu Ende und die 4 Siegermächte, England, die USA, Frankreich und die Sowjetunion, teilen Deutschland unter sich in 4 Besatzungszonen auf. Ziel ist, Deutschland zu entmilitarisieren, zu entnazifizieren und zu demokratisieren. In Deutschland herrscht auch nach Kriegsende Ausnahmezustand. Die Infrastruktur ist komplett zerstört. Vor allem einige Großstädte wie Dresden hat es besonders schwer getroffen. In Leipzig ist jeder 5. obdachlos. Hinzu kommen Millionen Flüchtlinge im ganzen Land. Und die allermeisten Lieferketten sind unterbrochen. Eine Hungersnot kündigt sich an. Den Feind, den die Siegermächte vorher bekämpft haben, müssen sie nun am Leben erhalten.
In den Jahren 1945 und 1946 werden in der sowjetischen Zone Großgrundbesitzer enteignet, Betriebe verstaatlicht, ganze Industrien demontiert, als Ersatz für Reparationsleistungen. Im Westen hingegen werden marktwirtschaftliche Strukturen etabliert. Und das hat Folgen. Im Westen geht es wirtschaftlich schneller voran, weshalb aus der sowjetischen Zone viele Unternehmer, Bauern und Fachkräfte abwandern. Durch die Lebensmittelknappheit und die unterschiedlichen Systeme kommt es auch zu unterschiedlichen Preisen für dieselbe Ware. Ein gigantischer Schwarzmarkt entlang der Zonengrenze entsteht. So verkaufen oder tauschen viele Bauern aus dem Osten ihre Ware im Westen für bessere Preise. Und andersherum gelangen westliche Konsumgüter in die Ostzone. Wer kein Geld oder Tauschwaren hat, kann mit einer anderen Währung zahlen. Zigaretten sind ein akzeptiertes Zahlungsmittel. Eine Zigarette ist 10 Reichsmark wert. Kaufkraftbereinigt wären das heute etwa 50 Euro. Wobei die Reichsmark zu dieser Zeit so gut wie wertlos war. Die Zigarette selbst war das eigentliche Wertversprechen.
Um sowohl die unkontrollierte Migration als auch den Schwarzmarkt an der Grenze zu unterbinden, beschließt die sowjetische Besatzungsmacht die sogenannte Sperrung der Demarkationslinie. Das heißt, ab dem 30. Juni 1946 sind Reisen über die innerdeutsche Grenze nun genehmigungspflichtig. Später wird sogar eine eigene Grenzpolizei dafür eingesetzt. Die Linie durchschneidet Familien- und Dorfgemeinschaften. Freundeskreise und Vereine werden geteilt. Versorgungslinien werden gekappt und Arbeitswege werden abgeschnitten. Wo die Zonengrenze noch durchlässig ist, wird sie zur Überlebensstrategie. Menschen überqueren sie weiterhin, um Lebensmittel zu tauschen, Brennmaterial zu beschaffen, aber auch um Arbeit zu suchen. Wer die Grenze legal übertreten möchte, braucht einen sogenannten Interzonenpass. Man muss einen Antrag stellen und begründen, warum man die Zone wechseln möchte. Die Bearbeitung kann Wochen dauern und der Antrag ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. Die Zonengrenze verwandelt sich schrittweise in eine ideologische Trennlinie. Nicht zuletzt, weil sich die Siegermächte nicht mehr auf ein gemeinsames Deutschlandprojekt einigen können.
Dann kommt der Winter 1946-47. Der sogenannte Hungerwinter. Mit Temperaturen teilweise unter minus 20 Grad frieren ganze Flüsse zu. Der Kohletransport kommt zum Erliegen, die Stromproduktion bricht ein und der Bahnverkehr fällt weitgehend aus. Um eine Vorstellung zu geben, die Bahn braucht für 200 Kilometer manchmal bis zu 2 Wochen, denn man kommt nur im Schritttempo voran. Die ohnehin maroden Lieferketten brechen nun vollständig zusammen. Lebensmittel werden rationiert. Es gibt sogenannte Lebensmittelkarten in verschiedenen Klassen. Wer nicht als Schwerarbeiter eingestuft wird, erhält die schlechteste Klasse, die im Volksmund als Sterbekarte bekannt ist. Damit erhält eine Person eine Essensration von 1000 bis 1500 Kalorien pro Tag. In den Großstädten gibt es teilweise nur Rationen von 800 Kalorien. Oft gibt es dafür nur 3 Gramm Fett und 3 Scheiben Brot. Zum Vergleich: Ein erwachsener Mensch braucht ungefähr 2000 bis 2500 Kalorien. Zeitzeugen sagen, dass dieser Winter für viele schlimmer war als die letzten Kriegsmonate. Es gibt keinen Staat, keine funktionierende Wirtschaft, keine Wärme, zu wenig Nahrung. Was man in die Finger bekommt, wird gegessen. Alles, was verbrannt werden kann, wird verfeuert.
Im Osten gilt die Devise, dass sich die Zone selbst versorgen müsse. Es gibt keine Hilfslieferungen aus der Sowjetunion. Im Gegenteil, aus der sowjetischen Zone werden in dieser Zeit insgesamt rund 500.000 Tonnen Nahrung nach Moskau transportiert. Auch in den Westzonen ist die Hungersnot allgegenwärtig. In Großbritannien steht man vor einem Dilemma. Einerseits die eigene Bevölkerung zu versorgen, denn auch dort werden Lebensmittel rationiert, und andererseits den ehemaligen Feind nicht verhungern zu lassen. Aus den USA kommen im Dezember 1946 sogenannte Care-Pakete mit Lebensmittelrationen. Der Großteil wird in der britischen Besatzungszone verteilt. Die Sowjetunion nimmt diese Hilfe nicht an. Schätzungen zufolge sterben in Deutschland in diesem Winter rund 400.000 Menschen. Im März 1947 taut langsam das Eis. Man hat diesen Winter überstanden, aber er hat in den Menschen eines verankert. Wer überleben will, muss bereit sein, Regeln zu umgehen. Damit sind wir wieder im April, in Sorge bei Kaufmann Hermann Bennen und Rudolf Pleil.
Tobi, was sind deine Gedanken dazu?
Ich muss sagen, dass ich mich bei der Recherche dazu etwas verloren habe. Ich habe so viel Neues erfahren über diese Zeit nach 45 und ich habe zwei Gedanken dazu. Erstens finde ich, dass unser Geschichtsunterricht emotionaler, sagen wir mal, gesellschaftlicher werden darf. Also ich erinnere mich nicht an den Hungerwinter und ich hatte Geschichte bis zum bitteren Ende und es liegt auch nicht daran, dass das jetzt über 10 Jahre zurückliegt. Und als ich mir die Dokus zum Hungerwinter angeschaut habe, das war hart, da sind mir wirklich ein paar Tränen gekommen. Wenn so Zeitzeugen erzählen, wie sie das erlebt haben, was sie tun mussten, um zu überleben, das war schon wirklich heftig. Bei mir gibt's ja keine Omas und Opas mehr, aber du hast darüber mit deiner Oma gesprochen, oder?
Ja, genau. Tatsächlich muss man sagen, dass unsere Familie wohl relativ gut durch diesen Winter damals gekommen ist. Also sie mussten nicht hungern und ja, sie mussten auch nicht wirklich frieren. Dafür hat wohl der Opa von meiner Oma gesorgt. Der war nämlich ja ziemlich intensiv in einem Fußballverein vernetzt gewesen und ja, hatte über diese Beziehung dann immer mal wieder Zugang zu Fleisch und zu Mehl. Also man muss echt sagen, Beziehungen waren damals ja gerade in dieser Zeit wirklich das A und O. Und mein Uropa ist wohl auch kreativ geworden, damit die Familie es warm hatte. Also zum Beispiel hat er wohl Zeitungen gestapelt, um dann damit die Fenster zu dämmen. Und er hat für jedes Familienmitglied Ziegelsteine ins Ofenrohr gelegt. Und die wurden dann abends ja ins Bett gepackt, damit niemand kalte Füße haben musste. Also quasi ja eine Art von Wärmflasche.
Krass. Also wirklich danke, dass du sie gefragt hast und das mit uns geteilt hast.
Ja, das war irgendwie auch total das besondere Telefonat. Also man hat halt auch einfach gemerkt, was da emotional ja bei meiner Oma noch so mitgeschwungen ist. Und das, obwohl es der Familie ja wirklich gut ging für die damaligen Verhältnisse. Das nochmal ganz klar gesagt. Du hattest aber ja noch einen zweiten Gedanken vorhin erwähnt.
Uns geht es heutzutage gut und wir schätzen das nicht genug wert. Das ist mein Statement.
Ja, da füge ich nichts mehr hinzu und nutze den Schwung, um wieder ins Heute zu kommen. Wir stehen ja jetzt gerade ganz oben in der Hohe Harzstraße. Ob sie jetzt früher ja genauso verlief wie heute, das konnten wir jetzt nicht mehr ganz rekonstruieren. Aber wir gehen nach unserer Recherche davon aus, dass wir hier richtig sind.
Und wir stehen quasi am Übergang von Wohngebiet zu Wald, also genau dort, wo auch Pleil und der Kaufmann Ben losgelaufen sind.
Und es sieht hier eben, ja, auch genauso aus. Also was soll ich sagen, die Straße führt weiter in den Wald hinein und auf der rechten Seite der Straße, da geht es steil bergab. Hier hat sich nämlich der Zorgerbach einen Weg, ja, durch das Gebirge gefräst, wenn man so will. Wobei man sagen muss, dass der Bach zumindest heute und jetzt an dieser Stelle eher ein kleines Rinnsal ist.
Ja, das Wasser ist heute niedrig, aber der Zorgerbach führt auf jeden Fall gut Wasser und hat sogar auch einen Wasserfall, zu dem man wandern kann. Und so viel kann ich bereits verraten, der Bach wird noch zu einem wichtigen Ort werden.
Das stimmt. Rudolf Pleil und Hermann Bennen machen sich auf den Weg durch den Wald, um von Zorge aus in die sowjetische Besatzungszone zu gelangen. Wahrscheinlich ist Elrich das Ziel. Ein kleiner Ort in Thüringen, rund 1,5 Stunden zu Fuß entfernt, immer am Zorger Bach entlang. Diese Strecke kennt Pleil eigentlich wie seine Westentasche. Doch heute scheint er den Weg nicht zu finden. Später wird er sagen, dass er zu betrunken war. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichen sie das Ende des Waldes. Aber auf der falschen Seite. Sie sind zurück in Zorge, dort, wo sie gestartet sind. Hermann Bennen ist sauer und macht seinem Ärger Luft. Es ist bereits nach Mitternacht und er ist immer noch nicht an seinem Ziel. Das ewige Gemecker geht Pleil auf die Nerven. Er dreht sich von Bennen weg und zieht das Beil aus seinem Rucksack. Mit einem gezielten Schlag trifft Pleil den Kaufmann auf den Kopf. Er schlägt nun mehrfach zu. Mal mit der spitzen Seite des Beils, mal mit der stumpfen Seite. Das Gesicht von Bennen ist kaum noch zu erkennen.
In Pleils Memoiren wird er diesen Moment später so beschreiben. Schon lag er im Dreck. Kein Mucks mehr war zu hören. Nur das Geräusch vom Wind. Zwischen zwei Wellen gibt's diesen Moment, wenn sich das Wasser von der einen Welle zurückzieht, da wird das Rauschen ganz leise, dass man schon denkt, gleich hört man gar nichts mehr. Aber auf einmal kommt die nächste Welle angebraust. Genauso hat es sich da im Wald angehört. Als hätte der Wind zwischendurch Luft holen müssen, damit er danach wieder lospusten konnte, wie wild. Solche poetischen Entgleisungen finden sich immer wieder in seinen Memoiren. Wir lesen dieses Zitat vor, um zu zeigen, wie wenig Reue Pleil empfindet, auch lange nach der Tat. Er vergleicht den Mord mit einem schönen Moment am Strand. Wir verzichten in den weiteren Folgen auf seine lyrischen Darstellungen.
Nach dem Mord nimmt Pleil Bennens Wertsachen an sich und entsorgt die Leiche und sein Beil im Zorger Bach. Dann flieht er in die sowjetische Zone. Den richtigen Weg findet er jetzt auf Anhieb. Es ist noch dunkel, als er den Elricher Bahnhof erreicht. Am frühen Morgen nimmt er die erste Bahn und fährt zu seiner Ehefrau nach Chemnitz. Außer, dass er viel Geld dabei hat, fällt ihr nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Sie schlafen miteinander. Am nächsten Tag macht er sich wieder auf den Weg zurück nach Zorge.
Und da sind wir am Zorger Bach. Wir haben uns eine Stelle ausgesucht, wo wir näher ran konnten, ohne Angst haben zu müssen, den Hang runterzufallen. Und hier wirkt der Bach auch bachiger, breiter, nicht tiefer.
Übrigens haben wir euch natürlich auch wieder von allen Orten Fotos und Videos mitgebracht und auch insgesamt Fotomaterial zu dem Fall. Die könnt ihr wie immer auf Instagram oder auch TikTok sehen unter mordvorort_podcast. Folgt uns da, ja, doch gerne rein und lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten.
Wollen wir mal den gesamten Weg rekapitulieren, den Pleil binnen weniger Stunden zurückgelegt hat. Teils zu Fuß, teils mit der Bahn. Du sagst die Orte, ich gebe Zeit und Kilometer.
Okay, also wir starten in Hamburg und fahren mit dem Zug nach Walkenried.
Das sind knapp 280 Kilometer. Früher war die Streckenführung natürlich anders, aber heute braucht man mit Öffis knapp 3,5 Stunden.
Ja, also in 3,5 Stunden, da kann man sich durchaus kennenlernen. Dann zu Fuß nach Zorge und von da aus im Wald herumgeirrt und dann weiter nach Elrich.
Wir wissen natürlich nicht, wie viele Kilometer sie da durch den Wald im Kreis gelaufen sind, Aber auf direktem Wege wären es 17 Kilometer zu Fuß, braucht man laut Google Maps etwa 4 Stunden.
So, und jetzt wird es wild. Jetzt fährt er von Elrich über Leipzig nach Chemnitz und am nächsten Tag zurück zur Zonengrenze. Da steigt er dann in Bennigenstein aus.
Alles mit dem Zug? Sind das hin 3,5 Stunden und 250 Kilometer und zurück heutzutage mit der Bahn 5,5 Stunden und nochmal 229 Kilometer.
Okay, letzte Etappe, dann wieder zu Fuß von Bennigenstein nach Zorge. Ach, sind alle noch dabei? Also können alle folgen hier?
Nochmal 2 Stunden Fußmarsch für 8,5 Kilometer.
Okay, 2 im Sinn plus mal geteilt macht das fast 19 Stunden Reisezeit und 785 Kilometer. Das ist Luftlinie, mehr als die Entfernung Hamburg-Paris.
Also wir werden uns aber in einer der weiteren Folgen auch anschauen, dass diese Umtriebigkeit, Wanderlust schon länger ein Thema bei ihnen ist. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Aber Kerstin, bevor wir jetzt in den finalen Part unserer Folge gehen, wir haben noch gar nicht über sein Aussehen gesprochen. Ich habe hier mal ein Bild für dich. Willst du ihn mal beschreiben?
Ja, vielleicht vorweg. Das ist eines der bekanntesten Fotos von ihm. Und ich würde noch ein paar Insights aus den Akten dann hinzufügen, wenn man vielleicht nicht alles jetzt auf dem Foto erkennt. Also, auf dem Foto ist er ungefähr 22, 23 Jahre alt. Pleil ist eher klein, 1,63 Meter und er wiegt 80 Kilo. Also er ist kräftig gebaut, sein Gesicht ist recht rundlich, er hat dunkle Haare, die er hier jetzt auf dem Foto in einem Seitenscheitel trägt. Er trägt auch so eine kleine runde Brille, so ein bisschen Harry Potter mäßig. Und auf dem Foto trägt er ein kurzärmeliges Hemd und Hosenträger. Er lächelt jetzt erstmal soweit ganz freundlich in die Kamera, also alles in allem aber irgendwie auch unscheinbar. Wenn man aber natürlich weiß, was er alles getan hat, wirkt dieses Foto und wie er sich jetzt hier so, ich sag jetzt mal, zurechtgemacht hat und auch dieses Lächeln echt, anders.
Und vielleicht noch ein spannendes Detail, was man auf Fotos nicht sehen kann, logischerweise. Es wird berichtet, dass er leicht stottert und mit einem starken sächsischen Dialekt spricht. Und viele Ärzte, die ihn später untersuchen und beobachten, beschreiben ihn als intelligenten Menschen.
Ja, doch auch dem mutmaßlich intelligenten Pleil unterlaufen Fehler.
Zu Hause angekommen, wartet bereits die Polizei auf Rudolf Pleil. Hermann Bennens Leiche wurde gefunden und direkt daneben die Tatwaffe. Darauf findet sich eine eingravierte Nummer, eindeutig einem Sägewerk zuzuordnen, in dem Pleil gelegentlich arbeitet. Pleil bestreitet alles. Er habe Ben nicht umgebracht, das sei sein Freund Harry gewesen. Dieser habe ihm das Beil für 30 Zigaretten abgekauft und vorgeschlagen, den Kaufmann auszurauben. Nach der Tat hätten sich ihre Wege getrennt und Pleil habe seinen Anteil, etwas Geld, einen Rucksack und eine Aktentasche mitgenommen. Doch seine Geschichte geht nicht auf. 2 Monate nach der Festnahme wird er angeklagt. Am 5. Dezember 1947 wird Pleil wegen Totschlags zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch keiner, welches Ausmaß die Taten dieses Mannes wirklich haben.
Pleil kommt zuerst in eine Gemeinschaftszelle. Es dauert nicht lange, bis sein Zellengenosse ihm auf die Nerven geht. Kurz darauf reißt er in der Zelle die Klobrille ab und prügelt auf ihn ein. Den Rest seiner Haftzeit wird Pleil in einer Einzelzelle untergebracht. Das hält ihn aber nicht davon ab, den Flurfunk mitzubekommen. Als ein Mitgefangener damit angibt, eine Frau getötet zu haben, wird Pleil sauer. Er weiß nämlich ganz genau, dass dieser nicht der Täter sein kann. Denn das war er selbst. Dass sich jemand anderes mit seinen Taten schmückt, das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Im Juni 1948, etwa ein Jahr nach seiner Inhaftierung, brüstet sich Pleil damit, dass er mehr Menschen als nur den Kaufmann umgebracht habe. Die Wärter ignorieren seine Erzählungen. Keiner glaubt dem Mann, der plötzlich weitere Morde gesteht, offenbar nur, um seinen Geltungsdrang zu befriedigen.
Doch Pleyel gibt nicht auf. Er fertigt eine genaue Skizze an, die seine Taten beweisen soll. Diese Skizze wird dafür sorgen, dass sein Fall neu aufgerollt werden muss und ihm die Wärter nun doch aufmerksam zuhören.
Im Nebel flüstert kalter Wind, die Tannen sind wie stumme Wachen. Der Boden schwarz, der Weg verrinnt, dort wo wir uns Beine machen.
Durch den Wald, kein Laut, kein Licht, wo der Osten schweigt und der Westen spricht. Nur der Mond kennt unser Ziel, sein kaltes Auge bleibt nicht still. Durch den Wald, durch den Wald.
Ein Schritt, ein Ast, der leise bricht, ein Knall hallt fern im alten Tale. Wir halten still, doch wagen's nicht, zu träumen von dem nächsten Male. Das Herz schlägt wild, der Atem. Ein Schatten zieht, wo keiner trat. Die Stille trägt verlorene Seelen.
Durch den Wald, durch den Wald.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Moderation, Recherche und Content Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik Pixabay und erstellt mit Suno. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
Folgt dem Podcast, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei TikTok oder Instagram unter mordvorort_podcast.